Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über einen lohnenswerten China-Besuch von Elon Musk, einen unerwarteten Retter bei Atos und den nächsten Postbankschock für die Deutsche Bank. Im Thema des Tages erklären wir euch, wer vom Aus des Schnelllieferdienstes Gorillas profitiert. Und in der AAA-Idee verraten wir euch, warum das Sehnsuchtsland Kanada jetzt auch für Anleger spannend sein könnte. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Laurin Meyer
und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Dienstag, der 30. April und wir wünschen euch einen beschaulichen Start in den letzten Apriltag. Morgen ist schon Mai, nicht vergessen, den Maibaum zu stellen. An den Börsen, ja, da hatten wir einen ganz beschaulichen, nämlich ruhigen Start in die insgesamt ja sehr geschäftige Börsenwoche. Bei insgesamt schwachen Umsätzen verbuchte der DAX ein leichtes Minus von 0,2%. An der Wall Street, da gewann der S&P 500 0,3%, der Nasdaq 100 immerhin 0,4%. Vor den großen Makro-Events der Woche, nämlich der FED-Sitzung und dem Arbeitsmarktreport und den Mikro-Reports, nämlich Amazon, AMD und Apple, wollte sich irgendwie niemand so richtig aus der Deckung wagen.
Ja, eine Ausnahme war Tesla. Hier wurden insgesamt 243 Millionen Aktien gehandelt, also doppelt so viel wie sonst üblich. Ja, der überraschende China-Besuch von Elon Musk, der hat sich offenbar ziemlich gelohnt, denn laut Medienberichten, da hat er auf seiner Reise wichtige Zusagen für die Genehmigung fürs autonome Fahren bekommen. Am Sonntag, da traf er ja sogar Chinas Premier Li Qiang in Peking und Musk, der hatte vergangenen Dienstag ja nochmal seinen Anspruch untermauert, schon bald mit Robotaxis die Straßen erobern zu wollen. Gutes hat er auch schon in den vergangenen Jahren getan und passiert ist bislang nicht so viel, denn seine sogenannte Full-Service-Driving-Software, die ist ihrem Namen bislang ja nie wirklich gerecht geworden. Die Zusagen der Chinesen, die haben Anleger dennoch glücklich gestimmt. Die Aktie, die stieg um 15%.
80 Milliarden an Market Cap, die Tesla gewonnen hat. Und man, da kann man sogar mit dem Privatjet anreisen und hat
ja,
trotzdem noch was Plus gemacht. Was man auch sagen muss, innerhalb von 5 Tagen hat jetzt Tesla einen Kursplus von insgesamt 35% gemacht. Das ist eine der größten Plusstrecken in der 14-jährigen Börsengeschichte von Tesla. Zu einer Entscheidung kam es gestern bei Paramount Global und zwar zu einer sehr folgenschweren. Der bisherige Chef des Hollywood-Riesen Bob Bakish ist zurückgetreten und wird durch ein Führungstrio ersetzt werden. Und angezählt war der Manager schon länger. Unter Bakish landete der Konzern zwar Kinohits wie Top Gun Maverick, musste aber auch hohe Verluste für den Aufbau des Streamingdienstes Paramount Plus hinnehmen.
Ja, super Film, kann ich empfehlen. Ich fand den klasse, mir hat er gefallen.
Top Gun Maverick?
Ja.
Den habe ich auch gesehen.
Also falls du ihn noch nicht gesehen hast. Achso.
Ja, ich habe ihn schon gesehen. Ja.
Okay. Unruhe gab es aber jetzt nicht wegen Top Gun Maverick, sondern vor allem deswegen, weil sich der Konzern in Fusionsverhandlungen mit dem Medienunternehmen Skydance befindet und Investoren von diesem Deal bislang nicht wirklich überzeugt waren. Paramount gab am Montag dann auch noch Zahlen fürs erste Quartal bekannt, die gemischt ausfielen und die Aktie, die machte nachbörslich dann einen kleinen Sprung, notierte zuletzt aber nur noch knapp über dem Schlusskurs.
Aber einen heftigen Sprung machte Philips. Da könnte nämlich endlich Ruhe einkehren und zwar in einen Rechtsstreit um fehlerhafte Beatmungsgeräte in den USA. Philips steht nach eigenen Angaben vor einem Vergleich über 1,1 Milliarden Dollar. Und das führt im Quartalsergebnis zwar zu einem Verlust von 999 Millionen Euro, aber das war halt nicht so hoch, wie einige gerechnet hatten. Und deswegen war das eine gute Nachricht. Und der Umsatz, der liegt im Rahmen der Erwartungen und auch den Ausblick hat Philips nochmals bekräftigt. Und da sprachen halt viele dann von einem Befreiungsschlag und die Aktie, die legte um rund 30% zu. Und zwischenzeitlich lag das Plus sogar bei 47%.
Auch Apple legte überraschend zu, wenn auch natürlich jetzt nicht um 30% oder gar 47%, sondern nur um knapp 4%. Aber das Analystenhaus Bernstein, das setzte die Titel auf Outperform von zuvor Market Perform. Ja, die Schwäche des chinesischen Marktes, die Apple zuletzt zugesetzt hatte, die sei eher zyklisch als strukturell bedingt, hieß es da. Und für Zuversicht hat aber auch ein Medien Medienbericht über Gespräche mit OpenAI gesorgt. Apple wolle womöglich die KI des Microsoft-Partners im Laufe des Jahres ins iPhone integrieren.
Und für die Deutsche Bank, da gab es den nächsten Postbank-Schocker. Bis zu 1,3 Milliarden Euro Rückstellung drohen der Deutschen Bank, weil sich nämlich einige Altaktionäre bei der Übernahme der Postbank übervorteilt fühlen. Die haben geklagt und das Oberlandesgericht Köln ließ am Freitag durchblicken, dass die Ansprüche vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Da übernimmst du sowas und dann musst du auch noch jetzt noch mehr an die Leute zahlen. Das kam natürlich nicht gut an und deswegen verlor die Aktie 8%, weil es nämlich möglicherweise keinen Aktienrückkauf geben wird, wofür man sonst die Milliarden eingesetzt hätte.
Und dann tut sich noch ein ziemlich ungewöhnlicher Retter bei Atos auf. Die angeschlagene französische IT-Firma, die braucht in diesem und im nächsten Jahr nach eigenen Angaben insgesamt 1,1 Milliarden Euro frisches Geld. Ja, denn der Laden, der ist ziemlich hoch verschuldet. Und jetzt will ausgerechnet der Staat einspringen. Frankreich will laut Finanzminister Bruno Le Maire sicherheitsrelevante Teile des angeschlagenen Konzerns übernehmen. Atos beliefert ja unter anderem das Militär und die Geheimdienste Frankreichs sowie die Rüstungsindustrie. Und die Aktie, die stieg daraufhin gestern um fast 20%.
Mach ich mal schnell die Termine. Da geht's heute hoch her. Und es gibt ja am Mittwoch keinen Podcast. Eigentlich müssten wir auch noch die Mittwochtermine machen, aber dann hätten wir jetzt nur noch Termine anzusagen. Ich sag mal nur die Termine von heute, von Dienstag an. Da gibt's Zahlen von 3M, Adidas, IMD, Air France, KLM, Amazon, Banco Santander, Capgemini, Coca-Cola, Corning, Eli Lilly, Glencore, HSBC, Lufthansa, McDonald's, Mercedes-Benz, Mondelez, OMV, PayPal, Pinterest, Samsung Electronics, Starbucks, Stellantis und Volkswagen. Dann gibt es das Statistische Bundesamt noch das deutsche BIP im ersten Quartal bekannt. Da wird errechnet, dass es leicht gestiegen sein könnte oder gewachsen sein sollte, wäre die Rezession schon wieder nicht passiert. Und was ihr natürlich noch wissen müsst, nachbörslich Amazon, da muss am AWS mindestens ein Plus von, ich würde mal sagen, 15% hinlegen. Und die Marge im Nordamerika-Geschäft, die sollte auch so bei 4,9% liegen. Und das Umsatzplus insgesamt von Amazon bei 12.
Das Thema des Tages.
Vor nicht mal einer Woche gab es noch die große Frühjahrsaktion. Bis zu 41% auf Frühlingsdrinks, lobte der Schnelllieferdienst Getir bzw. die Tochter Gorillas per Mail, nämlich fette Rabatte auf Gin, Wodka, Bourbon, Rum und vorgemischte Cocktails aus. Wenige Tage später wissen wir jetzt, dass es eher darum ging, die Lager zu räumen, statt die Kunden für den Lieferdienst zu gewinnen.
Ja, tatsächlich, denn der türkische Lebensmittellieferant, der zieht sich komplett vom deutschen Markt zurück und nicht nur aus Deutschland, sondern aus Westeuropa und den USA. Man wolle sich auf den Heimatkernmarkt Türkei konzentrieren, hieß es. Und wir wollen im Thema des Tages mal über das Beben am Markt für Lieferdienste sprechen und analysieren, ob es vielleicht doch noch Gewinner gibt, wenn am Ende immer weniger Anbieter das Feld der Lieferdienste beackern.
Vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick, was da passiert ist. In der Pandemie erlebten ja diese Lebensmittellieferdienste einen regelrechten Mega-Boom. 2020 war das Aufstiegsjahr von Quick-Commerce, so nannte sich das. Anbieter wie Gorillas, Flink oder Getir versprachen Chips, Bananen oder Zahnpasta innerhalb von 10 Minuten nach Hause zu liefern. Und dieses 10-Minuten-Versprechen, ich weiß noch, bei mir war es auch so, war so unglaublich, dass alle Welt bestellte. Und die Hoffnungen waren groß, dass das irgendwann mal die Zukunft des Einzelhandels werden könnte. Gewinn allerdings machte keiner der Anbieter.
Ja, stattdessen haben sie immer mit neuen Rabattschlachten um die Kunden gerungen. Steigende Lebensmittelpreise und Personalkosten, die kamen dann obendrauf, belasteten also zusätzlich. Und vor anderthalb Jahren, da hatte dann Getir den vor dem Kollaps stehenden Anbieter Gorillas übernommen. Doch das Kalkül, durch die Übernahme weniger Geld zu verbrennen und irgendwann mal Gewinn zu machen, das scheint nicht aufgegangen zu sein.
Und als einziger Schnelllieferdienst bleibt in Deutschland jetzt nur noch Flink zurück. Die anderen Anbieter wie Flaschenpost oder Knusper oder Picknick oder Rewe, die liefern ja nur zu festen Terminen, die Tage im Voraus gebucht werden müssen. Aber selbst wenn jetzt Flink der einzige Schnelllieferdienst ist, darf es bezweifelt werden, dass die jetzt alleine den Markt Gewinn machen.
Ja, bliebe als Retter der niederländische Lieferkonzern Just Eat Takeaway, der in Deutschland als Lieferando bekannt ist. Doch dessen Gründer, der spottete bei Twitter über Spekulationen, er könne sich Flink schnappen mit dem schönen Zitat: Muss ich euch daran erinnern, dass ich der Typ bin, der allen Investoren stets gesagt hat, dass dieses Geschäftsmodell in Europa sehr herausfordernd ist, bis zu dem Punkt, dass mir alle gesagt haben, ich sei verrückt, da nicht mitzumachen. Ich erinnere mich jedenfalls ziemlich gut daran, so schrieb er es.
Auch der Berliner Rivale Delivery Hero, der hat wenig Ambition bei Flink einzusteigen, der war nämlich so verrückt, mal mitzumachen. Nämlich Delivery Hero-Gründer Niklas Östberg hatte 2021 200 Millionen Euro in Gorillas gesteckt und einiges Geld verbrannt. Und Östberg musste bereits eigene Pläne in Deutschland, einen Schnelllieferdienst aufzubauen, der hieß Foodpanda, nur Wochen nach dem Start wieder eindampfen. Und derzeit steht Östberg ohnehin unter Druck von aktivistischen Aktionären. Er kann sich also keine wirklichen Experimente leisten. Bliebe also noch der Flink-Mitaktionär DoorDash, aber der dürfte wenig Ambitionen haben, allein den Lieferdienst durchzufüttern.
Ja, was heißt das jetzt für euch als Aktionäre? Flink ist nicht börsennotiert, in die Verlegenheit könnt ihr also erst gar nicht kommen. Was ist aber mit DoorDash, Delivery Hero, Just Eat Takeaway und Co.? Ja, der größte ist DoorDash mit einem Börsenwert von umgerechnet 50 Milliarden Euro und die Aktie, die hat sich von den Tiefstständen 2022 schon wieder kräftig erholt, ist 180% gestiegen seitdem.
Genau, und Analysten sehen für den jetzt nicht mehr so viel Potenzial, aber Delivery Hero und Just Eat Takeaway, die sind noch weit von ihr, die haben von Tiefstädten fast nichts gemacht. Und deswegen gab es ja auch bei Delivery Hero jetzt einen aktivistischen Investor, der in den Aufsichtsrat einziehen wird. Und der US-Investor Sachem Heat, der sieht enormes Potenzial. Und da sehen auch Analysten nämlich 66% Kurspotenzial und 3/4 der Analysten sagen, kaufen bei der Aktie. Und bei Just Eat Takeaway, naja, da hält sich die Euphorie in Grenzen, nur die Hälfte der Analysten sagt kaufen. Das Kurspotenzial wird immerhin auf 55% taxiert. Allerdings war das immer schon über dem aktuellen Kurs. Insofern ist es jetzt nichts Außergewöhnliches. Und echte Gewinne machen die beiden Essenslieferdienste auch noch nicht.
Die AAA-Idee des Tages.
So richtig ernst nimmt man die Kanadier hier ja nicht, den kleinen Bruder der USA sozusagen. Und man macht sich da gern lustig über die freundliche Art oder aber über ihre gewisse Provinzialität. Und das stößt den Kanadiern hier in den USA schon so ein bisschen auf. Im vergangenen Herbst, da hatte ich mal die Möglichkeit, mit dem Wirtschaftsminister von Ontario zu sprechen. Victor Fedeli heißt er. Der war nämlich auf Werbetour in New York, um Investitionen in seine Region zu locken. Ja, und vielleicht auch, um endlich ernst genommen zu werden. Eine prominente Investition, die konnte er den Amerikanern aber schon wegreißen. Volkswagen zum Beispiel baut ein Batteriewerk in seiner Region und eben nicht in den USA.
Und die Kanadier, die haben durchaus einiges zu bieten, allen voran Rohstoff- und Bergbaufirmen und damit sozusagen die Schaufelhersteller für den gigantischen Chip-Hype. In diesem Frühjahr kann sich der Blick auf die kanadischen Märkte aber noch aus einem anderen, speziellen Grund lohnen, denn der kanadische Premier Justin Trudeau, der Linksliberale, aber mittlerweile nicht so populäre Sunny Boy, der hat etwas vor, dass ihr euch als Anleger möglicherweise zunutze machen könnt. Und das hat was mit der kanadischen Kapitalertragssteuer zu tun.
Ja, das klingt erstmal kompliziert, deshalb fangen wir mal von vorne an. Was ist überhaupt geplant? Also Trudeau braucht Geld für den Wohnungsbau und für Sozialprogramme und deshalb will er bei den Vermögenden des Landes zugreifen. Und aktuell, da ist es so, da wird die Hälfte der Kapitalgewinne bei der Einkommensbesteuerung einbezogen. Bedeutet also, Kapitalgewinne, die man erzielt, die werden mit der Hälfte des normalen Einkommensteuersatzes besteuert. Und genau das soll sich ab dem 25. Juni, also in ein paar Wochen, ändern. Ja, wer dann jährlich mehr als 250.000 kanadische Dollar, also umgerechnet etwa 170.000 Euro jährlich an Kapitalerträgen hat, bei dem sollen dann oberhalb dieser Grenze 67% der Gewinne berücksichtigt werden, statt wie bisher 50%. Heißt also, das ist eine krasse Steuererhöhung.
Und die Regierung versucht natürlich, die Aufregung etwas kleiner zu machen. Die Änderung werde die reichsten 0,13% betreffen, sowie Kanadier mit dem Durchschnittseinkommen von 1,4 Millionen Dollar. Der Verweis mag Trudeau politisch vielleicht helfen, aber dieser kleine Teil an Investoren hat nun mal die tiefsten Taschen und die sind eben auch besonders stark in die kanadische Heimat investiert. Wie stark der Effekt auf die kanadischen Märkte ausfallen wird, das hängt logischerweise vom Volumen ab und nicht von der Zahl der Betroffenen. Analysten rechnen jedenfalls fest damit, dass es zu Gewinnmitnahmen vor diesem Stichtag im Juni kommen wird. Klar, wer seine Aktien vorher verkauft, der spart ja kräftig Steuern.
Ja, ganz spannend dabei, der Star-Analyst Marin Katusa, der hat eine Umfrage unter Privatinvestoren gestartet. Nicht Unternehmen, die sind dabei ausgeklammert. Und knapp 1.700 haben dabei mitgemacht und 74% haben wohl geantwortet, dass sie Gewinne wahrscheinlich noch vor der Steuererhöhung realisieren wollen. Und von diesen Gewinnen gäbe es auch einige, denn die kanadischen Märkte, die sind zuletzt recht gut gelaufen.
Seit Jahresbeginn ist der Canada Stock Market Index TSX immerhin um 4,5% gestiegen. Beim Dow Jones sind es nur 1,5%. Nur der DAX ist besser gelaufen, plus 8%. Und wenn wir uns anschauen, welche Titel gut gelaufen sind, dann sticht da natürlich eine Branche ganz besonders hervor, nämlich die Bergbau- und Rohstofffirmen. Klar, im Zuge des jüngsten Rohstoff- und Chip-Hypes haben die Unternehmen stark profitiert. Canadian Natural Resources plus 30 auf Jahressicht, Cameco plus 80, Ivanhoe Mines plus 70, ARC Resources und Lundin Mining jeweils plus 55%.
So, was liegt da jetzt also nahe? Weil Anleger vor dem Stichtag verkaufen, fallen dann logischerweise die Kurse. Und das bedeutet für euch möglicherweise gute Einstiegsmöglichkeiten bei eben einer vielversprechenden Branche. Denn klar, der drohende Kursverfall, der liegt ja jetzt einzig an der Steuererhöhung und nicht etwa an der Schwäche der Unternehmen oder der Bergbaubranche. Einen kleinen Effekt, den hat man schon in den Tagen um die Entscheidung herum Ende April sehen können. Da ging es für den TSX mal eben um knappe 3,5% runter.
Aber es besteht auch ein langfristiges Risiko für das Mining-Geschäft. Denn in Kanada gibt es die Besonderheit der sogenannten Flow-Through-Aktien. Vereinfacht erklärt, das sind Stammaktien von kanadischen Rohstofffirmen, deren Emissionserlöse aber zwangsläufig in die weitere Exploration von Rohstoffvorkommen fließen muss. Gleichzeitig sind diese Aktien steuerbegünstigt. Das Ganze soll ein Anreizsystem sein, denn Explorationen sind teuer und riskant. Doch jetzt ist die Sorge groß, dass die Through-Aktien mit den Änderungen für Anleger weniger attraktiv sein könnten und damit eben auch die Unternehmen weniger investieren können.
Wer jetzt aber trotzdem langfristig an das gute Geschäft der Bergbaufirmen glaubt, der sollte sich in den kommenden Wochen mal auf die Lauer legen. Und das kann er im Ansatz auch tun mit ETFs, wie zum Beispiel dem UBS ETF MSCI Canada und dem iShares MSCI Canada. Der große Batzen darin, das sind allerdings Banken mit ungefähr einem Drittel und Bergbaufirmen, die machen da nur 9% aus. Eine Alternative dazu wären dann breit gestreute Mining-ETFs, wie etwa der VanEck Global Mining. Darin sind zwar Bergbaufirmen aus aller Welt enthalten, aber Kanada macht hier mit 23% einen ziemlich großen Teil aus.
Das war Alles über Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Ralf hat uns wirklich eine sehr lange Mail mit Feedback und einer Anregung geschrieben. Und zwar hat er erstmal gesagt, den vorgestellten Katholiken MSCI World ETF, den fand er als alter Messdiener besonders interessant. Und er schrieb, vielleicht bekomme ich damit ja noch meine Schwiegermutter an die Börse. Die fragt sich nämlich, was sie mit ihrer ausgezahlten Lebensversicherung anstellen soll. Ja,
das ist ein schönes Ziel, das finde ich gut. Ja. Und Ralf schrieb auch, dass er uns immer hört, wenn er die Brotdosen für seine Kinder für die Kita fertig macht. Und er hat deswegen noch eine Botschaft, nämlich allen Zuhörern mit Kindern kann ich einen Rat wärmstens weitergeben. Die meisten werden es vermutlich schon tun und einen Sparplan für ihre Kinder angelegt haben. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich die Renditen meiner Tochter nach 4 Jahren sehe, und laufen wird das Depot mindestens bis sie 80 ist, schreibt, bis sie 18 ist. Sorry. Jetzt war ich bei der Schwiegermutter, um Gottes Willen. Wobei bis 80 vermutlich auch gar nicht schlecht wäre, Holger. Aber ja. Ralf schrieb,
das wäre ein richtiger Zinseszinseffekt. Genau, das wäre ein mega Zinseszins. Das wäre so fast wie Warren Buffett. Dann würdest du wie Warren Buffett nämlich ganz reich werden, weil dann nämlich nach 30 Jahren ja schon der Zinseszinseffekt die Kurve nach oben ziehen lässt.
Und das stimmt, ja. Aber bis 18 ist ja vielleicht auch erstmal ein ganz gutes Ziel. Bevor wir uns verquatschen, was gibt's denn bei Defner und Chipitz heute?
Ja, der Defner ist zurück, nachdem wir ja vergangene Woche die Legende Bernd Förtsch da hatten. Hast du ihn gehört? Du kennst ihn wahrscheinlich gar nicht mehr, oder?
Nee, nein, da bin ich.
Das war der Guru zur Jahrtausendwende. Jetzt ist der andere Guru wieder zurück, nämlich der Defner. Und wir werden natürlich über Tesla streiten. Und der Defner hat wirklich, er hat zwar nicht vor den Zahlen gekauft, aber nach den Zahlen. Er liegt ja schon 15% im Plus jetzt. Also es ist wirklich ein Guru. Ja. Ich sag dir, ja.
Und, ja, absolut.
Und den wollt ihr hören, da sage ich euch, den Guru Defner. Den Chapitz hört ihr auch jeden Morgen her, aber den Defner gibt es nur einmal die Woche. So.
Ihr seht also, wenn ihr nicht nur unsere Ideen, sondern auch die der Hörerinnen und Hörer hören wollt und noch spannende Podcast-Empfehlungen, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr. Welt und überall, wo es Podcasts gibt.